20 Meter lang, 20 Tonnen schwer und 100 Kilo Müll im Bauch. Qualvoll verendet im vergangenen Winter vor der schottischen Küste ein Pottwal angesichts dieser Unmenge an Abfall. Sein Bauch war gut gefüllt und vermutlich hat er sich ja auch irgendwie satt gefühlt. Ich meine, so mit einem Schiffstau im Magen wird sich auch bei mir so ein gewisses Völlegefühl einschleichen. Und wohlgemerkt, es war ja nicht nur ein Schiffstau, das sie da aus seinem Bauch rausgeholt haben, sondern gleich mehrere, verbunden mit einem Haufen an Handtaschen, Becher, Plastiktüten und so manches mehr, 100 Kilo. Wie dem auch sei, die Fülle war für ihn definitiv kein Gewinn, sondern sein Verhängnis. Im Bibelwort für den heutigen Sonntag erzählt uns Lukas auch von einem Giganten. Körperlich nicht wirklich, aber als Unternehmer mit vollem Bankkonto und besten Connections nach ganz oben. Ich lese uns zum Thema, was macht dein Leben reich? Lukas 19, die Verse 1 bis 10, die Erzählung von Zachäus. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ein erstes reich und trotzdem eingegangen. Eingegangen ist der Gigant der Meere an seinem Reichtum. Ein voller Magen führte ihn nicht in die Freiheit, sondern er wurde ihm zum Verhängnis. Und so ging es auch Zachäus beinahe. Hätte nicht sein Leben eine entscheidende Wende genommen. Zachäus ist ein echter Mann, der weiß, was im Leben zählt, Macht und Geld. Und beides hat er sich erarbeitet. Um beides dreht sich sein Leben. Und so sitzt er von morgens bis abends an seinen Mautstationen, oder wie das früher geheißen hat, an seinem Zollhäusle und kassiert jeden, der vorbeikommt, ordentlich ab. Oder vielleicht auch eher mehr unordentlich als ordentlich, haut er doch die Leute übers Ohr. Ganz im Gegensatz zu seinem Namen Zachäus, was so viel bedeutet wie rein, makellos und schön. Und unschuldig, Entschuldigung, rein makellos und unschuldig. Und dann weiß Zachäus nicht nur, was im Leben zählt, sondern er hat es auch zu was gebracht. Zu Einsamkeit hat er es gebracht. Zum Ruf, ein Ausbeuter zu sein, ein Egoist, ein Sünder. Und das macht natürlich auch etwas mit ihm. Zachäus war ein reicher Mann und trotzdem ist seine Seele eingegangen. Vor allem spürt Zachäus, die Menschen haben recht mit ihrer Meinung, und er weiß, wie wenig Gott auf Diebstahl und Egoismus steht. Ich meine, Zachäus ist Jude und da gab es eine fromme Erziehung, und in Jugendjahren war er definitiv in jedem Gottesdienst. Aber er weiß auch, so kann es nicht weitergehen, so will ich nicht, dass es weitergeht. Zachäus spürt das Loch in seinem Herzen. Und sein Einfluss und sein Geld, Sie vermögen dieses Loch nicht zu stopfen, sondern verstopfen es höchstens nur noch mehr. Was Zachäus von seinem Lebensentwurf hat, ich vermute, das haben nicht wenige heutzutage auch. Stress, Hektik, ein kaltes Arbeitsklima und kaputte Beziehungen. Einsamkeit ist die Konsequenz. Und eine tiefe Leere. Zachäus ist reich und ist trotzdem eingegangen. Seine Seele ist eingegangen. Für seine zu kurz gekommene Körpergröße kann er nichts. Aber dafür, dass seine Seele zu kurz kommt. Ich möchte dich fragen, was füllt dich? Ist all das, was du in dich aufnimmst, echter Reichtum? Oder führt es nur zur Verstopfung? Hat deine Seele, was sie braucht? Halt, Frieden, Freiheit, Dankbarkeit, Zukunft, Ewigkeit? Oder bist du trotz mancherlei Reichtum in deinem Leben, in deiner Seele leer, weil das, was dich füllt, dich nur wie jenen Wal vor Schottland verstopft und letztlich eingehen lässt? Lesen wir weiter. Siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und er war reich und er begehrte. Damit von erstens reich und trotzdem eingegangen, zum zweiten begierige Seele. Es passt zusammen. Das ganze Leben von Zachäus war ja ein Begehren. Seine Seele begehrte. Nun ist das ja nichts Ungewöhnliches und eigentlich ja auch überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, was völlig Normales. Die Frage ist nur, worauf unser Begehren ausgerichtet ist und wo wir mit unserem Begehren hingehen. Ich vermute mal, dass die meisten von uns sagen würden, meine Seele ist auf Gott ausgerichtet oder auf eine Berufung oder auf ein höheres Ideal. Aber stimmt das denn wirklich oder lügen wir uns etwas in die Tasche? Ich stelle mal eine Reihe von Ich-Sätzen in den Raum. Und wenn einer davon etwas in dir anstößt, dann ist das vielleicht eine Spur, an der es sich lohnt, dran zu bleiben. Ich wünschte, ich hätte mehr Geld. Es wird Zeit, dass ich mehr Einfluss bekomme, eine höhere Stelle. Wie könnte ich das nur schaffen? Ja, es stimmt. Ich habe aus beruflichen Gründen in der Familie oft gefehlt, aber ich habe es ja für meine Familie gemacht. Mein Arzt hat mir empfohlen, Alkohol, Nikotin, Zucker, rote Steaks zu reduzieren. Aber will ich das wirklich? Ich habe ein Geheimnis in meinem Leben, von dem niemand etwas weiß und von dem auch niemand etwas wissen darf. Was würde deine Familie antworten, wenn man sie fragt, was dir am wichtigsten ist? Am allerwichtigsten würde sie antworten, seine Arbeit, ein Lieblingshobby, Freunde, die Familie. Und an der Antwort aus der Familie wird auch deutlich, dass es auch für unser Umfeld Konsequenzen hat, wenn meine Seele mit allem Möglichen abgefüllt ist, aber keine Mitte hat. Vielleicht kann Zachäus gar nicht so genau formulieren, was seiner Seele fehlt, aber er spürt, dass es seiner Seele nicht gut geht. Und er fragt sich vielleicht mit manchem der ihm sehr vertrauten Psalmen: Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Die Antwort liegt auf der Hand. Eine Seele ohne Gott als ihre Mitte ist aufgelöst. Eine Seele ohne Gott als ihre Mitte ist aufgelöst, weil sie versucht, eine Mitte zu finden. Durch Leistung, Aussehen, angesehene Freunde oder Geld. Das dann aber zu verlieren, wenn es mit dem Aussehen nicht mit der eigenen Zufriedenheit übereinstimmt oder die angesehenen Freunde doch ihren eigenen Weg gehen oder mit der Leistung es nicht reicht, das aber zu verlieren, bedeutet wiederum den Verlust der eigenen Identität. Vielleicht konnte es Zachäus dann sogar so formulieren: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? In jedem Fall hört Zachäus von Jesus, dem Sohn Gottes, und weiß, das will ich sein Angesicht schauen. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Weil er von anderen hört, bei Jesus werden Menschen gesund an Leib und Seele. Bei Jesus werden Menschen frei von ihrer Schuld. Er hört von Menschen, die wie er einsam und abgestempelt waren. Und die bei Jesus Liebe, Herzlichkeit und auch Gemeinschaft mit Jesus Freunden gefunden haben. Kein Wunder also, dass er begehrt, Jesus zu sehen, wer er wäre. Kurzerhand hängt Zachäus das Schild geschlossen an die Tür und macht sich auf den Weg, auf die Suche nach Jesus. Und er muss nicht lange suchen, wer Jesus sucht, der findet ihn. Schlimmer nur, wenn Menschen im Weg stehen. Und davor möge uns Gott bewahren, dass wir Menschen im Weg stehen, die Jesus suchen. Aber zum Glück hat Jesus seine Möglichkeiten, auch dort, wo wir uns selbst oder anderen im Weg stehen. Und so findet nicht nur Zachäus Jesus, sondern Jesus findet ihn. Auch dort, wo er sich versteckt hat, auf diesem Maulbeerfeigenbaum. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm. Ein drittes: Was sieht Jesus, wenn er dich ansieht? Wie so oft in der Bibel sieht Jesus den einen. Inmitten der ihn umgebenden Menschenmenge sieht Jesus den einen. Jesus sieht höher und sieht den einen in seinem Versteck. Und Jesus sieht tiefer und sieht das Loch im Herzen eines Menschen. Was sieht Jesus, wenn er dich ansieht? Traurigkeit? Ja, er sieht sie. Angst und Sorgen angesichts deiner Krankheit oder deiner älter werdenden Eltern oder vor dem Schulstart nächste Woche. Ja, all das sieht Jesus. Deine Sünde, auch die sieht er. Ich will es mal so sagen: Die Seele hat zwei Feinde. Die Sünde und die Vielzahl der sorgenvollen Gedanken. Und beides trennt die Seele von Gott und beraubt sie ihrer Mitte. Sorgenvolle Gedanken sind letztlich der Grund aller Sünde, weil ich mich mit ihnen um meine Sorgen drehe, anstatt auf Gott zu vertrauen. Und die Sünde, auch in ihrem Tun, ich sag's mal so, die Sünde tut sich viel schwerer, uns zu ködern, wo unsere Seele ihre Mitte in Gott hat. Man liegt ja auf der Hand, die Entscheidung, das Finanzamt zu betrügen. Oder ich halte an meiner Verbitterung fest. Oder einen Porno zu gucken. All das geht nicht anders, als Gott aus den Gedanken und aus dem Raum hinaus zu verbannen. Und damit zu sagen, Gott, lass mich mal kurz in Ruhe, ich muss mal kurz jetzt für mich allein sein. Und damit verliert die Seele ihre Mitte und ihren Halt und gibt sich der Verlorenheit preis. Was für ein Vorrecht, Jesus zu kennen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Menschen hier unterwegs sind, ohne den, der als Fazit nach der Begegnung mit Zachäus von sich sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du hast einen Retter. Jesus, deine Seele retten, ihr Mitte und Halt geben, das kann nur er. Wenn Jesus die Mitte deiner Seele ist, dann hat deine Seele Mitte und Halt, Frieden, Sicherheit, Freude, Gelassenheit, Kraft, Mut, Ewigkeit. Und dann ist auch die Sünde nicht mehr das Problem. Ja, Sünde trennt von Gott. Weil ich selbst, wenn ich mich auf die Sünde einlasse, Gott zwangsläufig eben aus meinem Leben verbannen muss. Sich auf die Sünde einzulassen, das ist wie wenn ich dieses Geschenkband hier nehme. Dieses Geschenkband hier, jetzt habe ich es da ein bisschen verwickelt. So, aber jetzt haben wir es. Dieses Geschenkband hier. Wenn ich mich auf die Sünde einlasse, dann ist meine Beziehung zwischen mir und meinem Gott in Gefahr und sie reißt. Und das ist Verlorenheit, mitten im Leben. Nicht nur im Sterben, wenn wir ohne Gott sterben. Mitten im Leben, wenn es die Seele zerreißt, weil sie ihre Mitte, ihren Halt, ihre Heimat, ihre Anbindung, ihr Zuhause, ihre Zuflucht nicht mehr hat. Aber was passiert, wo Jesus Versöhnung schenkt? Und dafür ist er ja am Kreuz gestorben, dass das nicht das letzte Wort ist, Verlorenheit. Versöhnung, die Jesus schenken will, verbindet sich neu. Jesus und du. Und wenn wir dann wieder messen, dann ist der eine Meter, der es vorher war, plötzlich nur noch 80 Zentimeter. Und ja, wir sind Menschen und keiner von uns ist vollkommen und dann passiert es wieder. Und was für ein Wunder und was für ein Vorrecht, dass wir einen Herrn haben, der sagt, komm. Ja, mehr noch, der gekommen ist und sagt, ich will heil machen, was kaputt ist in deinem Leben. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir zurückfinden zu ihm. Und dann ist die Beziehung noch enger geworden. Statt einem Meter oder 80 Zentimeter, 60. Und so können wir es weitermachen. Dort, wo die Versuchung zur Sünde führt und wir sagen, Gott, lass mich mal kurz allein. Da kann ich dich jetzt nicht brauchen. Gott, mach mal Pause. Gott, schau mal weg. Es zerreißt Gott das Herz. Nicht zuletzt, weil wir sonst verloren gehen. Aber nicht nur für uns, sondern auch für sich, der sich so sehr die Beziehung zu dir wünscht und dich über alles liebt. Und deshalb gibt es kein größeres Wunder als dieses. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn Jesus nun heute vor deinem Baum steht und zu dir hinaufschaut, dann mach's wie Zachäus und steig steig herunter und bitt Jesus herein. Und dann ist es wie bei diesem Geschenkband. Es wird immer enger in der Beziehung zu Jesus. Wenn Jesus mich befreit und mir meine Schuld vergibt, dann komme ich ihm nur näher. Wenn Jesus mich befreit und mir meine Schuld vergibt, dann komme ich ihm immer nur näher. Was sieht Jesus, wenn er dich ansieht? Das ist unsere Frage. Er sieht deine Seele und er sieht ihre Verlorenheit zwischen deiner Schuld und auch der Fülle deiner Sorgen. Und er sieht aber auch, was werden kann. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm. Viertens, eilend muss ich heute. Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Es wirkt ja so, als wäre Jesus schon Jahre mit Zachäus aufs Engste befreundet. Vor allem diese drei Worte, eilend muss ich heute. In diesen drei Worten klingt die ganze Retterliebe durch, mit der Jesus Zachäus ansieht. Nein, das kann jetzt nicht warten. Nein, du musst auch nicht erst zu deinem Arbeitgeber gehen und die Stelle kündigen, die du hast. Und du musst auch nicht erst ein paar Dinge in Ordnung bringen. Und nein, du musst auch nicht noch länger warten. Heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und deshalb komm schnell runter von deinem Baum jetzt. Es gibt Dinge, die man im Leben nicht aufschieben darf. Die Beziehung zu Jesus gehört dazu, allem voran, weil es um dich geht. Und dass deine Seele ihr Zuhause findet. Vielleicht beschäftigt Jesus dich schon eine geraume Zeit und du hast das Gefühl, da ist was und ich möchte mehr wissen. Oder umgekehrt, du hast den Eindruck, irgendwie hat sich in all den Jahren etwas zwischen mich und Jesus geschoben und er ist irgendwie in weite Ferne gerückt. Er kommt eigentlich nicht mehr vor in meinem Leben. Dann lade ich dich ein, das heute zu ändern. Ich möchte nachher ein Gebet für dich sprechen, am Ende der Predigt, mit dem wir Jesus gemeinsam einladen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu, in dein Haus zu kommen. Verdräng's nicht weiter, dass sich nicht immer noch mehr Müll in deinem Leben anhäuft, wie bei jenem Walfour Schottland. Vergeude nicht länger kostbare Lebenszeit, in der du voll von allem Möglichen doch immer leerer wirst und deine Seele langsam aber sicher eingeht. Und wenn du zögerst, was werden die anderen sagen? Wenn ich Jesus hereinbitt, dann schaut Zachäus an. Ihm sehen die anderen, wie sie sich den Mund zerreißen, sowas von Schnurz, weil er weiß, dass er bei Jesus das Leben hat. Und wenn du zögerst, ja, Jesus und was denkt er, dann schau, wie feinfühlig Jesus mit Zachäus umgeht. Im Gegensatz zu anderen rührt Jesus nicht in den Wunden herum. Er sagt ja nicht mal, du Zachäus, also Betrug ist ja schon wirklich eine heftige Nummer, das geht echt nicht, also. Und eigentlich wäre es auch ganz gut, wenn du die Zusammenarbeit mit den Römern beendest. Nichts von alledem, was dir naheliegend wäre. Aber Jesus weiß, da kommt Zachäus selber drauf. Jesus will nur eines, da sein. Da sein bei Zachäus und bei dir. Aber das eilend, ich muss heute. Weshalb das so ist? Weil fünftens und letztens, wo Jesus einkehrt, wird ein Leben heil. Zachäus sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Kein Mensch hat von Zachäus irgendwelche Versprechen gefordert. was ist geschehen, dass Zachäus sagt, was er sagt? Die Antwort liegt, glaube ich, auf der Hand. In der Begegnung mit Jesus hat die Seele von Zachäus ihre Mitte und ihr Zuhause gefunden. Was macht dein Leben reich? War unser Thema. Hoffentlich nicht lauter Müll, wie bei jenem Wahl vor Schottland, sondern wie bei Zachäus, Jesus. Und was er aus deinem Leben machen will, wenn er dich einlädt, du, steig eilend herunter, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich will dir ein Gebet anbieten, es mitzusprechen. Du musst nichts bringen. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du dich für mich aufgemacht hast. Du hast mich gesucht und in meinem Versteck gefunden. Jesus, du kennst mein Herz und du siehst, wie voll es ist und wie leer. Jesus, du siehst die Schuld, die mich drückt, und ich bitte dich, vergib. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, um mich zu befreien. Jesus, dir soll mein Leben gehören. Ganz neu zum ersten Mal oder vielleicht auch neu wieder. Jesus, dir will ich folgen und dir dienen. Mein Leben soll einen Sinn haben in deinen Augen und ein Segen sein. Und ich bin gespannt, was du mit mir vorhast. Befreit, befreit durch deine Gnade. Amen.